So, es wird jetzt Zeit hier bei NDR 2 für Kai Schreiber. Der hat für uns nämlich die NDR 2 Schlagzeilen. Und ab geht's, Kai.
Ja, die Wahlleiter von Bund und Ländern beraten über die Organisation einer vorgezogenen Wahl. Und heute startet die Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan.
Ich klebe nicht an meinem Amt. Ich möchte gerne wiedergewählt werden, aber von den Bürgern und Bürgern, die der SPD die Stimme geben und nicht durch irgendwelche Sachen, die da im Bundestag verhandelt werden. Das ist jetzt das Volk, das das Wort hat und das zu entscheiden hat.
Das hat Kanzler Scholz gestern in der Sendung Karin Mioska gesagt. Nach dem Ampelaus in der vergangenen Woche hat er ursprünglich angekündigt, die Vertrauensfrage erst im Januar zu stellen. Die Opposition fordert, dass er das schon übermorgen im Bundestag macht. Und jetzt scheint Scholz doch bereit zu sein, die Vertrauensfrage noch vor Weihnachten zu stellen. Markus Sambale, NDR 2 Berlin. Warum kann Scholz sich das jetzt doch vorstellen?
Er selbst hat ja keine richtige Begründung geliefert. Wir waren alle ein Stück weit überrascht, dass er jetzt eben gesagt hat, vor Weihnachten könnte das sein. Das kann natürlich mit dem öffentlichen Druck zu tun haben, den Scholz jetzt in den letzten Tagen bekommen hat. Vor allen Dingen aus der Unionsfraktion, die gesagt hat, wenn schon Neuwahlen, dann jetzt auch so schnell wie möglich, damit man da keine Hängepartie hat. Scholz hat wahrscheinlich auch gerechnet, auf welchen Termin was hinausläuft. Jetzt hat er eben diesen Dezembertermin in den Raum gestellt, aber was es wirklich wird, wissen wir tatsächlich noch nicht.
Heute treffen sich ja die Bundeswahlleiter und die Landeswahlleiter. Worum wird es bei dem Treffen gehen?
Vor allen Dingen um Organisatorisches. Das ist am frühen Nachmittag wahrscheinlich eine Videoschalte. Und wir haben ja in den letzten Tagen schon ein paar Bedenken gehört von der Bundeswahlleiterin, auch von dem Berliner Landeswahlleiter, dass das organisatorisch schon eine extreme Herausforderung ist, jetzt in kurzer Zeit so eine Bundestagswahl zu organisieren, angefangen von Wahlhelfern über den Druck von Briefwahlunterlagen. Und ich denke, darüber werden sich jetzt die Wahlländer von Bund und Ländern austauschen, wie man da den Stand im Moment einschätzt und ob man da öffentlich vielleicht auch nochmal einen Appell oder eine Erklärung veröffentlicht.
Du hast die Organisation jetzt gerade schon angesprochen. Was sind denn die organisatorischen Herausforderungen für die Wahl?
Es sind tatsächlich einmal für die Wahlbehörden eben die ganze Bürokratie, das Ganze, was der Druck der Briefwahlunterlagen ist, bis hin zu den Wahlhelfern, die an dem Tag da sein müssen. Da müssen natürlich viele Leute zusammengetrommelt werden. Und dann organisatorisch für die Wahl ist natürlich wichtig, was die Parteien vorher tun müssen. Das heißt, die müssen ja diese ganzen Kandidaten und Listen aufstellen. Da müssen zum großen Teil noch Landesparteitage vorgezogen werden. Eine besondere Herausforderung auch für kleine Parteien, die im Moment in keinem Parlament sind. Die müssen auch noch Unterschriften sammeln. Normalerweise hat man da sehr lange Fristen. Die können verkürzt werden, aber wenn es zu kurz wird, dann kann es auch sehr knapp werden.
Danke, Markus Sambale in Berlin. Die Flutkatastrophe vor 2 Wochen in Spanien, Waldbrände in Kalifornien und wir erinnern uns an die Überflutungen an Weihnachten in Teilen von Niedersachsen. Immer häufiger spüren wir die Folgen der Klimakrise. Die sind ab heute auch Thema bei der Klimakonferenz in Baku in Aserbaidschan. Bei der Klimakonferenz vor einem Jahr in Dubai, da hat die Weltgemeinschaft zum ersten Mal zur Abkehr von fossilen Brennstoffen aufgerufen. Johann Röckström ist der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Er findet, da muss weitergemacht werden, und zwar so.
Dass wir den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas starten und beschleunigen müssen und auf den neuesten Stand der Wissenschaft bringen.
Umsetzung, also der Ausbau erneuerbarer oder Moor- und Waldschutz, all das braucht Investment. Es braucht erst einmal Geld. Genau das steht im Zentrum der diesjährigen Verhandlungen. Die Länder sollen sich auf ein neues Klimafinanzierungsziel einigen. Also im besten Fall eine konkrete Summe Geld benennen, die vor allem die Industriestaaten nach 2025 mobilisieren sollen für einkommensschwache Länder. Die neue Summe dabei, sagt Simon Steele, Chef des UN-Klimasekretariats, muss weit höher sein als die 100 Milliarden US-Dollar, die bislang erreicht wurden.
Wir wissen, dass Billionen mehr nötig sind. Und es ist klar, öffentliche Finanzierung muss dabei im Mittelpunkt stehen.
Mindestens 1 Billion US-Dollar jährlich. Diese Forderung haben auch viele Entwicklungsländer bereits im Vorfeld formuliert. Und dabei soll es sich im CRO um öffentliche Gelder, also vor allem Schenkungen, handeln. Bislang war das nicht der Fall. Tatsächlich mobilisierten die Industrieländer erst 2 Jahre später als vereinbart und dann vor allem Kredite. Das treibt die Verschuldung der am meisten von der Klimakrise betroffenen Staaten, erklärt Sabine Minninger von Brot für die Welt. Auch Zahlungen für Schäden und Verluste müsste das neue Ziel abdecken.
Denkt man nur mal an den Deichbau oder Dämme in Bangladesch. Die schützen zwar die Menschen, aber wir wissen nicht, was da noch alles kommt bei einer steigenden globalen Durchschnittstemperatur. Und es kann sein, dass das Investment dann auch ganz schnell eben zerstört ist durch den nächsten Zyklon.
Um vor allem eine hohe Summe zu erreichen, das hat bereits Annalena Baerbock klargemacht, will sie sie das künftig nicht mehr nur Industriestaaten zahlen. Sie fordert:
Die jetzigen großen Emittenten müssen mit einsteigen.
Die Bundesaußenministerin schielt auf die Ölstaaten, aber auch auf China, eben Staaten, die viele Klimagase ausstoßen, eine zunehmende Verantwortung für die Erderhitzung tragen. Doch Forderungen an China zu stellen, die offiziell noch als Entwicklungsland gelten, dafür ist das Momentum mit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl entscheidend geschrumpft, sagen Beobachtende. Schon bei seiner ersten Amtszeit war Trump aus dem Pariser Abkommen ausgetreten, erklärte die Klimakrise für einen Scherz. Deshalb, so die Forderung von Experten, wird die EU, darunter auch Deutschland, nur noch ambitionierter vorgehen müssen in Baku. Wie viel Deutschland nach dem Bruch der Ampel bei den Verhandlungen bewirken kann, bleibt unklar. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Teilnahme am Gipfel abgesagt.
Ein Beitrag von Janina Schreiber für NDR 2 in Baku. Wenn es um Karneval geht, dann denken viele von euch sicher an die Hochburgen in Köln, Düsseldorf und in Mainz. Doch auch im Norden wird Karneval gefeiert, unter anderem in Braunschweig, Damme und Gandakesee. Da feiern die Jecken den Beginn der fünften Jahreszeit. Fritzi Blümer für NDR 2 in Damme im Landkreis Vechta. Um 11.11 Uhr ist es heute losgegangen. Wie ist denn die Stimmung vor Ort?
Ja, natürlich großartig. Hinter mir, da spielt das Dammer Narrenblech. Die haben hier auch schon um kurz vor 11 nach 11 angefangen und waren dann pünktlich beim Hubertusplatz unter dem Narrendenkmal hier in der Innenstadt in Damme. Und dann hat ja der Präsident des Dammer Karnevalsvereins hier das Ganze eröffnet, Moritz Enneking, mit ja hochtrabenden Worten, auch zu dem Motto in diesem Jahr: zusammen feiern statt zu spalten, so wie es die Dammer Narren halten. Also ja, da ist auch ein kleines bisschen politische Kritik mit drin. Ja, hier die Stimmung ist wirklich toll. Die Kindergärten sind da, mehrere hundert Menschen feiern mit, haben sich extra freigenommen. Aber man muss auch sagen, wir sind in Norddeutschland, also Verkleidungen gibt es hier nicht ganz so viele wie in Köln und im Rheinland.
Okay, ja, wie hat sich die Karnevalshochburg Damme denn auf die fünfte Jahreszeit vorbereitet?
Ah, da muss man sagen, das ist hier wirklich schon Standard, wie das hier läuft. Also man kennt das hier, seit über 400 Jahren wird in Damme Karneval gefeiert. Die ganzen Alteingesessenen sind dabei, Elferrad, es gibt auch noch einen neuen Verein, der sich gegründet hat, um die Dammernerinnen aus dem Osten Dammes. Auch die sind hier mit schönen Narrenkappen unterwegs. Das Rathaus ist natürlich geschmückt worden. Wie jedes Jahr, Standard, da ist man hier traditionsbewusst und kennt sich aus.
Für viele in Norddeutschland ist das heute ein ganz normaler Montag, aber eben nicht für alle. Was erwartet die Besucher heute noch in Damme?
Ja, also jetzt im Rathaus wird natürlich weiter gefeiert. Dann ja, wird nochmal ein Highlight erwartet. Und zwar gibt es dann die Ernennung des Ehrennarren oder der Ehrennärrin. Das ist hier in Damme was ganz Besonderes. Denn tatsächlich wird da eine Person geehrt, die sich das ganze Jahr über und auch schon viele Jahre lang ja, für den Karneval einsetzt hier in der Stadt. Aber eben nicht wie so viele im Elferrad oder vorne auf der großen Bühne, sondern eher im Hintergrund was für den Karneval tut. Das also gleich noch. Und dann wird weitergezogen und dann wird gefeiert in der Scheune Leiber noch bis in die Abendstunden hinein, dass jetzt endlich die neue Session begonnen hat. Da freuen sich alle schon riesig drauf.
Danke, Fritzi Blömer für NDR 2 in Damme im Landkreis Vechta.
Und das war Kai Schreiber mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.